Ich möchte eigentlich weiterfahren mit den Rohschinken- und Melonenpredigten, in der Hoffnung, dass wir damit den Sommer noch einmal aus der Reserve locken können. Es ist heute der 13. August, also eigentlich noch nicht die Zeit, um den Herbst zu beginnen. Deswegen machen wir weiter mit den Melonen- und Rohschinkenpredigten. Aber ich möchte dem Ganzen ein bisschen konkreteren Rahmen noch geben und eine Art kleine Serie beginnen. Und zwar über ein Thema, das mich schon länger auch beschäftigt, oder eine Formulierung, die mir immer wieder einmal begegnet ist in der Bibel, und zwar die Formulierung Gott aber. Gott aber. Wusstest du, dass Gott ein Aber hat? Es gibt viele Situationen, die schauen im ersten Moment einmal nicht gut aus. Es geschehen vielleicht Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind. Wir erleben Umstände, die uns gegen den Strich gehen. Aber wir sollten immer wissen, dass das nicht unbedingt Gottes Plan und Ziel und Absicht ist, sondern dass er ein Aber in der Reserve hat. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Schrift. Es zieht sich durch dieses Thema vom ersten Buch Mose, wahrscheinlich bis zur Offenbarung. Ich weiß nicht genau, wie lange diese Serie dauern wird. Ich habe einige Schriftstellen gefunden. Der Herr hat mich dann erinnert und hat zu mir quasi gesagt, aber es gibt nicht nur Gott-Aber-Stellen, sondern es gibt auch der Herr-Aber-Stellen. Man muss da sprachlich sehr genau vorgehen, damit man nichts verpasst. Und das werden wir ein bisschen zusammentragen und uns anschauen, was diese göttliche Intervention, wie man es auch nennen könnte, bedeutet für uns. Göttliche Intervention, Gott aber. Das ist der Titel, unter den ich diese Serie eigentlich stellen möchte. Nun, was ist das, göttliche Intervention? Es gibt verschiedene Arten von Interventionen. Es gibt zum Beispiel die politische Intervention. Es gibt sogar die militärische Intervention, nämlich wenn man irgendwo einmarschiert oder wenn man zurückschlägt, wie es jetzt bei Israel der Fall ist, dass sie zurückschlagen müssen gegen diesen latenten, dauernden Terror, der sie seit Jahren bedroht. Das ist eine militärische Intervention, die gerade jetzt dort geführt wird. Es gibt auch das, was man eine künstlerische Intervention nennen könnte. Nun, ich weiß nicht genau, wie viel eine solche künstlerische Intervention ausrichten kann. Im Allgemeinen nicht sehr viel, vielleicht etwas für den Moment. Aber ich weiß, dass Gottes Intervention, sein göttliches Aber, sehr, sehr, sehr viel ausrichten kann. Und oft die einzige Möglichkeit ist, wie wir etwas ändern können an einer Situation. In 1. Korinther 15, 57 haben wir eine solche Gott-Aber-Stelle, die eigentlich recht gut zusammenfasst, worauf das Ganze hinausläuft. Gott aber sei Dank. Und an diesem kurzen Satz merken wir schon, das Ganze hat auch etwas mit uns zu tun. Wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass irgendwann Gott eingreift, sondern auch wir müssen uns in der richtigen Position befinden, damit Gott eingreifen kann. Und eine richtige Haltung, die wir einnehmen können und sollen, damit Gott intervenieren kann in den Lauf der Dinge, ist, dass wir sagen, Gott aber sei Dank. Dass wir niemals vergessen, ihm zu danken. Dass wir niemals vergessen, ihn als die Quelle unseres Lebens zu sehen. Dass wir niemals vergessen, dass er fähig ist, einzugreifen. Denn wenn wir das nicht vergessen, wenn wir uns das stets vor Augen halten, dann können wir ihm auch danken. Dann können wir wie Paulus von Herzen sagen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darauf läuft das Ganze hinaus. Das göttliche Aber soll uns befähigen, den Sieg auszuleben, den Christus für uns erwirkt hat. Das göttliche Aber ist darauf gerichtet, uns letztlich den Sieg zu geben. Möchtest du ein siegreiches Leben führen? Möchtest du ein Leben im Sieg führen oder ein Leben in der Niederlage? Jeder Mensch, das ist von Gott in ihn hineingelegt, möchte ein Sieger sein. Davon bin ich absolut überzeugt. Und das ist etwas, was mich seit Jahren antreibt, was mich seit Jahren motiviert, nicht aufzuhören, das siegreiche Wort Gottes zu predigen. Nicht ein Wort Gottes in Anführungszeichen der Niederlage und des Versagens und oh, wir müssen uns zufrieden geben mit dem, was ist. Nein, weißt du, zu viele Christen haben einen Schicksalsglauben. Sie fügen sich in ihr vermeintliches Schicksal in der Meinung, dass es ihnen von Gott so gegeben wurde. Dabei gibt es ein göttliches Aber. Dabei wartet Gott darauf, dass er sein Aber sprechen kann in dein Leben hinein. Aber ich möchte hier heute Morgen ganz am Anfang beginnen, nämlich im ersten Buch Mose, wo Gott zum ersten Mal sein Aber sagt. Und bitte versteht das richtig, hier geht es eigentlich um eine sprachliche Angelegenheit erst einmal. Es gibt viele, viele weitere Bibelstellen, wo nicht wörtlich steht Gott aber, wo du trotzdem das Eingreifen Gottes sehen kannst. Das ist eine Möglichkeit, wie wir solche Stellen finden können, wo Gott interveniert hat. Indem wir Stellen suchen, wo vom sprachlichen Standpunkt her ein Aber gesetzt wird. 1. Mose 21, Vers 17. Hier heißt es, Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Die Rede ist hier von Ismael. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Das ist die erste Stelle, die ich gefunden habe in meiner Bibel, wo diese Formulierung Gott aber verwendet wird. Und es ist eine sehr interessante Stelle, weil sie eigentlich eine Ausnahme beschreibt, könnte man sagen. Eine Ausnahmesituation. Lass uns kurz rekapitulieren, was hier vorliegt. Die Rede ist, wie gesagt, von Ismael und von Hagar, der Magd Saras. Kurz davor hatte Sarah zu Abraham gesprochen, schick doch die Magd weg, schick doch den Sohn der Magd weg, denn der Sohn, unser Sohn Isaac, soll nicht erben mit diesem Sklavensohn. Und Abraham wollte zuerst nicht, weil auch Ismael sein Sohn war. Wir vergessen das oft. Wir wissen, Ismael, ja, wahrscheinlich stammen sogar die Palästinenser von Ismael ab. Er ist wie ein Wildesel. Jedermanns Hand gegen ihn und seine Hand gegen jedermann, lesen wir an einer Stelle in der Schrift. Aber wir vergessen manchmal, dass Ismael Abrahams Sohn war. Nach dem Fleisch gezeugt mit der Sklavin, mit der Magd von Sarah, weil Abraham das Gefühl hat, er müsste sich selbst helfen. Und weil Gott dann auch sagte zu Abraham, lass es dich nicht verdrießen, was Sarah sagt, sondern schick die Magd mit ihrem Sohn tatsächlich weg, taten sie das. Nun können wir sagen, ja, das ist es natürlich, oder? Gott wollte die Linie Isaaks sehen und er wollte nur noch, dass die Linie Isaaks Bestand hatte, weil das war schließlich die Linie des Geistes. Aber hier sehen wir etwas anderes. Hier sehen wir, dass Gott auch Ismael nicht gleichgültig war. Denn er hörte die Stimme des Jungen. Manchmal muss Gott sogar unsere Fehler segnen. In Anführungszeichen, ihr versteht das richtig. Das ist keine Erlaubnis, Fehler zu machen. Aber wir können nicht damit rechnen, wenn wir zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, ein uneheliches Kind in die Welt setzen. Wir können nicht damit rechnen, dass Gott dieses Kind sterben lässt oder es wegnimmt oder sonst irgendetwas tut, damit, nur damit wir das Problem los sind. Nein, sondern wir werden uns mit den Folgen unseres Handelns auseinandersetzen müssen, womöglich unser Leben lang. Abraham hatte sein Leben lang einen Sohn namens Ismael. Und Gott sagte nicht zu Abraham, ist gut, dass du ihn weggeschickt hast, jetzt können wir endlich weitermachen. Da. Nein, sondern er hörte die Stimme von Ismael, der ausgesetzt war, der dem Tod ausgeliefert war dort in der Wüste. Er hörte seine Stimme. Gott intervenierte. 1. Mose 21, Vers 20, ein paar Verse weiter. Hier heißt es, Gott aber war mit dem Jungen. Gott war mit diesem Jungen, den Abraham nach dem Fleisch gezeugt hatte. Und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Es ist sehr interessant, was wir hier sehen können. Gott ist gerecht. Versteht ihr, wir denken manchmal so einseitig, so schwarz und weiß. Und es ist richtig, schwarz und weiß zu denken, in vielen Bereichen. Aber Gott ist manchmal größer als unser Schwarz und Weiß-Denken. Gott sagt manchmal ein Aber, gerade in solchen Situationen. Und wisst ihr, wenn wir gerade jetzt zum Beispiel diese Auseinandersetzung sehen zwischen Israel und seinen Feinden, dann neigen wir natürlicherweise dazu, als geistliche Menschen uns auf die Seite Israels zu schlagen. Und das ist absolut richtig so. Bitte versteht das nicht falsch. Ich spüre selber dauernd einen heiligen Zorn in mir aufkommen, wenn ich irgendwelche unabgedeckten Leserbriefe von Leuten lese, die keine Ahnung haben von diesen Dingen. Kürzlich, ich habe einen Leserbrief verfasst, den ich aber nicht abgeschickt habe. Ich muss das manchmal tun, um mir mal einen Ärger von der Seele zu schreiben. Und der ging ungefähr so, dass ich schrieb, ich würde vorschlagen, dass man zukünftig für die Veröffentlichung von Leserbriefen zum Thema Israel oder Nahostkonflikt, dass man drei Bedingungen einführt. Nämlich erstens die Bedingung, dass jemand, der einen solchen Leserbrief schreibt, mindestens 3 Monate in Israel gelebt haben muss. Zweitens, dass eine solche Person vertiefte Grundkenntnisse der biblischen Geschichte mitbringen muss. Ich weiß nicht genau, wie man das beweisen könnte, aber ist ja auch, ich habe den Brief ja auch nicht abgeschickt. Und dann gab es noch eine dritte Bedingung, aber die ist mir jetzt entfallen. Aber wir dürfen in dem Ganzen nicht vergessen, dass Gott auch einen Plan hat mit dem Libanon, dass Gott einen Plan hat mit diesen Rebellen, mit diesen Hisbollah-Kämpfern, mit all diesen Leuten, die sich da mit Händen und Füßen wehren für ihr vermeintliches Recht. Gott hat einen Plan mit ihnen. Lasst uns das niemals vergessen. Und wenn wir zu extrem werden und zu einseitig werden, dann wird Gott sein Aber sprechen zu uns. Wisst ihr, wir sind nicht dazu berufen, politische Eiferer zu werden. Wir sind Freunde Israels, Halleluja. Aber wir sind keine Feinde der Palästinenser. In diesem Sinn. Dann, wenn wir weiter forschen nach diesem Gott aber, stoßen wir auf eine weitere Geschichte im ersten Buch Mose. Und zwar in Kapitel 31, in Vers 24. Hier heißt es, Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich davor, dass du mit Jakob Gutes oder Böses redest. Lass uns auch hier kurz die Geschichte rekapitulieren. Hier geht es um Jakob und um Laban, seinen Schwiegervater. Jakob war zu Laban gekommen, um eine seiner Frauen zu heiraten. Eigentlich war es Rahel, aber zuerst bekam er Lea. Er wurde also übers Ohr gehauen, wurde über den Tisch gezogen von seinem lieben Schwiegervater. Und insgesamt diente Jakob 14 Jahre bei Laban, für seine beiden Frauen. Am Schluss hatte er dann beide, ja. Und er diente dort 14 Jahre und wurde immer wieder von Laban betrogen. Und schließlich kam es so weit, dass Jakob samt seinen Frauen und seinen Kindern und seinem Vieh, das er sich erworben hatte in der Zwischenzeit, dass er bei Nacht und Nebel auszog, Laban den Rücken kehrte und auf Nimmerwiedersehen davonreiste, um zurückzukehren in das Land seines Vaters. Laban ließ sich das natürlich nicht einfach gefallen, sondern er machte sich auf, ihn zu verfolgen. Denn er wollte ja mindestens seinen schönen Töchtern Ade sagen. Und so lesen wir hier, dass Gott zu Laban reden musste und es hier heißt, Gott aber kam zu Laban. Die Geschichte hätte sich hier fortsetzen können. Es hätte hier eine weitere Runde stattfinden können. Laban, der mit großem Aufwand kam, hätte Jakob überzeugen können oder zwingen können, mit ihm zurückzukehren. Aber es war genug. Es war genug. Jakob hatte seinen Betrug gebüßt. Jakob war an dem Punkt inzwischen, wo Gott ihn segnen konnte und segnen wollte. Und deswegen greift Gott hier ein und sagt, Gott aber. Deswegen sprach Gott zu diesem Laban, um weiteres Unheil zu verhindern. Lass uns einmal ein bisschen hier zurückgehen in der Geschichte und in Vers 5 lesen. 1. Mose 31, Vers 5. Hier spricht Jakob zu seinen Frauen und er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht wie früher ist. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Aber Gott, Gott aber, Es mag sein, und es wird sein, früher oder später, dass Menschen sich gegen dich richten. Dass das Gesicht von Menschen dir gegenüber sich verändert. Dass die Menschen dir vielleicht nicht mehr so freundlich gesinnt sind wie früher. Dass sie Zweifel haben, dass sie skeptisch sind gegenüber dem, was du lebst, wofür du stehst. Das kann passieren, davor ist keiner von uns gefeit. Es kann sein, dass Leute dich über den Tisch hauen, übers Ohr hauen, über den Tisch ziehen. über den Tisch hauen, übers Ohr ziehen. Das kann geschehen. Aber du darfst wissen und sollst wissen, dass Gott mit dir ist. Dass Gott ein Aber hat für diese Situation. Und dass ein Punkt kommt, wo Gott es nicht mehr zulassen wird, dass du weiter ausgenützt wirst. Dass man weiterhin schlecht über dich redet. Dass man dich hintergeht. Es gibt ein göttliches Aber. Und Jakob hatte diese Gewissheit, dass der Gott seines Vaters mit ihm gewesen ist. Wenn wir die Patriarchen anschauen, dann sehen wir da den Nutzen von Tradition. Sie berufen sich dauernd auf ihre Väter. Und das sollten auch wir in einem gesunden Sinn tun, dass wir uns auf die Väter berufen, auf das, was unseren Vätern heilig war. Die Dinge, die unseren Vätern heilig waren, sollten auch uns heilig sein. Wir dürfen nicht Tradition einfach über Bord werfen. Es gibt gute Tradition. Und eine gute Tradition zum Beispiel ist die, dass wir den Sonntag heiligen. Dass wir am Sonntag, wenn immer möglich, nichts anderes tun, als im Gottesdienst zu sein am Sonntagmorgen. Das ist eine gute Tradition, die wir hüten sollten. Dann in Vers 7, 1. Mose 31, Vers 7. Er redet immer noch zu seinen Frauen. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Ich weiß nicht, wie deine Situation, dein Leben aussieht im Moment. Vielleicht befindest du gerade dich in einer Situation, die dem ähnlich ist, was Jakob erlebt hat. Du dienst seit Jahren an einer Stelle. Du bist seit Jahren irgendwo angestellt und wirst dauernd übers Ohr gehauen. Über den Tisch gezogen. Betrogen. Man hintergeht dich. Du kriegst keine Lohnerhöhung. Was auch immer, die du eigentlich verdient hättest. Wirst ungerecht behandelt, womöglich sogar gemobbt. Der Punkt wird kommen, wo Gott sein Aber sagt. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du mit diesem Aber rechnen kannst. Jakob hat mit diesem Aber gerechnet, darum kann er sagen, aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Nun eigentlich, das Interessante hier ist, dass Laban ihm ja bereits Böses getan hatte. Aber wisst ihr, was das Geheimnis von Jakob war? Er ließ diese Dinge sein Herz nicht verändern. Er ließ diese Dinge nicht in sein Herz kommen. Er hatte keinen Groll gegenüber Laban. Er liebte Laban. Er diente Laban, so gut er nur konnte. Laban war gesegnet wegen Jakob. Aber er wusste, mein Gott wird es nicht zulassen, dass mir etwas Böses geschieht in meinem Inneren. Dann 1. Mose 31, die Verse 12 und 13. Und er sprach, erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Hier spricht Gott zu Jakob. Und Gott sagt hier sein göttliches Aber folgendermaßen, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Denke niemals in deiner Situation, dass Gott es nicht sieht. Denke niemals, dass Gott dich nicht sieht. Denke niemals, dass Gott das nicht sieht, was dir angetan wird. Und denke auch niemals, dass Gott all das ungestraft vorbeigehen lässt. Gott wird dein Recht ausrichten, wenn du auf ihn vertraust. Und jetzt lesen wir zum Schluss dieser Episode hier etwas, was Laban sagt. 1. Mose 31, die Verse 29 und 30. Inzwischen hat Laban Jakob eingeholt und wie wir am Anfang gelesen haben, Gott sei Dank hat Gott ihn gewarnt, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Mit anderen Worten, er sollte eigentlich gar nichts sagen. Ja. Weil auch das Gute, das er gesagt hätte, nicht wahr ist. Und wenn wir das lesen, was Laban hier zum Besten gibt, dann ist es nur Lüge. Er lügt ihm etwas vor, um sich aus der Affäre zu retten. Er sagt hier, es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, hüte dich mit Jakob, Gutes oder Böses zu reden. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum aber hast du meinen Gott gestohlen? Kleine Ironie hier. Was Laban am Ende wollte, war seinen Götzen zurückhaben. Er hatte nämlich bemerkt, dass irgendjemand einen Götzen aus seinem Haus gestohlen hatte und dachte selbstredend, dass das Jakob gewesen sein musste, aber es war Rahel gewesen. Rahel hatte einen sogenannten Teraphim aus seinem Haus mitgenommen, einen Götzen. Und das Einzige, was Laban jetzt zum Schluss der Geschichte noch möchte, ist, dass ihm sein Götze zurückgegeben wird. Das war für ihn eigentlich der größte Affront. Aber warum hast du meinen Gott gestohlen? Und das bedeutet für uns, wenn du einen Gott hast, den man stehlen kann, dann bist du schlecht bedient. Es ist so ironisch, die Bibel ist manchmal so ironisch, wie sie Dinge beschreibt, aber warum hast du meinen Gott gestohlen? Frage an euch, das, was man stehlen kann, kann man das mit Fug und Recht Gott nennen? Ich meine, du könntest irgendwie meine Uhr stehlen, hier, meine teure Omega. Hätte das den Namen Gott verdient? Dein Auto, egal ob es ein Porsche, ein BMW, ein Mercedes oder ein Opel sein mag, kann gestohlen werden. Mach doch niemals dein Auto zu deinem Götzen. In dein Haus kann eingebrochen werden. Dein ganzer Hausrat kann dir gestohlen werden. Mach doch niemals die Dinge, die du besitzt, zu deinem Götzen, zu deinem Gott. Nicht, dass du irgendwann mit Laban sagen musst, aber warum hat jemand meinen Gott gestohlen? Meistens sieht man es an der Reaktion der Leute, wenn ihnen etwas genommen wird, wie wichtig ihnen diese Sache war. Und ich glaube, es gibt manche Dinge, die beinahe in den Rang von Göttern gekommen sind in unserem Leben. Aber auf die wir nicht vertrauen können, die man uns nehmen kann, die man uns stehlen kann. Was ist dein Leben, wenn dir alles genommen wird? Ist eine gute Frage, die wir uns manchmal stellen sollten. Was bleibt übrig, wenn man dir alles nimmt, was du besitzt? Was bleibt übrig? Ein armer, kaputter, zerbrochener Mensch oder jemand, der einen Schatz in sich trägt, der ihn dazu befähigt, alles in der kürzester Zeit wieder zu gewinnen? Gott wird sein Aber sprechen, wenn du unrecht behandelt wirst. Gott wird sein Aber sprechen, wenn er sieht, dass dir Unrecht angetan wird. Aber du musst auch mit diesem Aber rechnen. Du musst mit der Intervention Gottes in deine Situation rechnen. Und wie ich am Anfang schon sagte, zu viele Christen sind schicksalsgläubig. Sie übergeben sich einfach an den Lauf der Dinge und nehmen alles aus Gottes Hand, auch das, was gar nicht aus Gottes Hand kommt. Hiob sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Hatte dieser Mann Gott falsch verstanden. Gott gibt, aber er nimmt nicht. Du hast hier zwei verschiedene Götter zusammengebracht. Nämlich den wahren Gott und den falschen Gott, den Gott dieser Welt. Er ist es, der raubt. Er ist es, der stiehlt. Er ist es, der verdirbt. Aber niemals Gott, der Vater. Eine weitere Episode. 1. Mose 50, die Verse 20 und 21. Und zwar geht es hier um Josef. Josef, einen der Söhne Jakobs, den seine Brüder verkauft hatten nach Ägypten. Ihr alle kennt seine Odyssee. Die meisten von euch. Und hier heißt es, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Das Ganze findet zu einem Zeitpunkt statt, wo Jakob gestorben ist. Und nachdem Jakob, der ja auch dann sein Lebensende, seinen Lebensabend, könnte man sagen, in Ägypten verbracht hat, mit seinen Söhnen und bei Josef, nachdem er gestorben war, fürchteten sich die Brüder von Josef, dass Josef ihnen jetzt vergelten könnte, was sie ihm damals angetan hatten. Dabei hat er ihnen doch längst vergeben. Schon damals, als er sich ihnen zu erkennen gab, sehen wir, dass er ihnen vergeben hatte von ganzem Herzen. Und dass es ihm eine Ehre war, sie zu versorgen, die Familie seines Vaters und seine Brüder zu versorgen. Aber hier wiederholt er eigentlich das, was er schon früher gesagt hatte. Er erinnert sich, er sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Auch das ist eine Situation, die wir vielleicht oftmals erleben können. Nämlich, dass Menschen böse Absichten gegen uns hegen. Und manchmal, wenn wir mit solchen Absichten konfrontiert werden, dann sind wir erst einmal erschrocken, dann denken wir erst einmal, oh, wie soll das enden? Wozu soll das führen? Was wird daraus wohl werden? Wir erschrecken vor diesen bösen Absichten. Aber es wäre gut, wenn wir mit Josef sagen könnten, Gott aber hat die Absicht, es zum Guten zu wenden. Und weißt du, wenn ich solche Dinge lese, und hier geht es um andere Dimensionen, als wir sie in unserem Leben normalerweise erfahren, hier ging es um das Geschick von Nationen, hier ging es um das Geschick von Völkern, nicht nur von einzelnen Menschen. Und wenn ich sehe, welche Zuversicht Josef hatte in all dem und welche Gewissheit, dass dieses göttliche Aber kommen würde, dann ist mir das ein Vorbild für meinen Glauben. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Nun, das ist eine Stelle, wo dieses Aber im Text eigentlich gar nicht erscheint. Es steht dort nur kursiv, das heißt mit anderen Worten, es erscheint nicht im Grundtext. Aber dennoch sehen wir ganz klar, dass Gott interveniert hat. Wir dürfen hier nicht am Buchstaben hängen. Einige Übersetzungen, die ich mir angeschaut habe, setzen dieses Aber ein, weil es ein Aber ist. Gott hat eingegriffen, hat das, was mit böser Absicht getan wurde, zum Guten gewendet. Kann Gott das tun? Ja, er kann. Und höre, was Josef hier noch sagt. Damit er tue, wie es an diesem Tag ist, Gott verfolgt einen Plan. Gott hat eine klare Absicht und Josef hat diese Absicht gesehen, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wir denken manchmal so in hypothetischer Weise, was wäre wohl geschehen, wenn die Brüder von Josef ihn nicht verkauft hätten? Hätte Josef nicht auch direkt zum Herrscher aufsteigen können über seine Brüder? Ich glaube, dass Gott hier tatsächlich einen Plan verfolgt hat. Und dieser Plan war darauf gerichtet, das Volk der Ägypter zu retten. Du denkst vielleicht, ja, wäre es doch nur verhungert. Aber Gott denkt nicht so. Gott denkt nicht so. Und wir wissen, wie Ägypten sich nachher gegen Israel gewendet hat und über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende Feinde Israels waren. Aber verstehst du, Gott gibt jedem die Wahl. Gott segnet sogar seine Feinde. Gott rettet manchmal sogar seine Feinde. Warum tut er das? Weil sie nicht immer Feinde waren. Und weil es nicht von vornherein klar ist, dass sie Feinde sein werden. Hier müssen wir in unserem Denken etwas ändern. Gott segnet grundsätzlich jeden Menschen. Er möchte, dass es jedem Menschen wohlgeht, in der Absicht, dass man diesen Segen auch auf Gott münzt. Dass man weiß, woher einem das gekommen ist. Das wäre bei den Ägyptern durchaus möglich gewesen. Nachdem Josef diesen Plan Gottes ausgeführt hatte und so die Hungersnot überstanden werden konnte, Pharao war ihm wohlgesonnen. Josef war der zweite Mann in Ägypten. Stell dir das vor, ein Jude ist der zweite Mann in Ägypten. Wäre heute undenkbar. Aber weißt du, dass Gott auch heute noch in die Geschichte interveniert? Sein göttliches Aber ist in der Lage, den Lauf der Geschichte zu ändern. Und das werden wir sehen. Wir haben es bereits gesehen. Wir werden es auch in Zukunft wieder sehen. Ein Punkt zum Beispiel, wo Gott in die Geschichte interveniert hat, war der Fall der Berliner Mauer. Hier hat Gott sein göttliches Aber gesprochen. Die Erbauer dieser Mauer, das politische Regime der DDR hatte gesagt, diese Mauer steht für immer. Auf jeden Fall haben sie das gedacht, diese Mauer wird für immer bestehen. Gott musste nur einmal Aber sagen und die Mauer war weg. Verstehst du, wenn Gott sein Aber spricht, dann gibt es kein Aber mehr von unserer Seite. Gott hat in den Lauf der Geschichte interveniert, mit der Gründung des Staates Israel. Gott hat in den Lauf der Geschichte interveniert durch die Rückkehr seines Volkes nach Israel. Gott interveniert dauernd in die Geschichte. Wir müssen es nur sehen wollen. Dann verstehen wir auch besser, dass er ein Aber zu sagen hat. Ich denke manchmal, wie Psalm 2, glaube ich, sagt, dass Gott im Himmel sitzt und lacht. Und Gott sitzt da im Himmel und lacht. Ha, 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 ha. Und dann sagt er, aber. Also Gott muss gar nicht viel sagen. Sein Aber reicht schon aus, um Dinge zu verändern. Nun, wenn das göttliche Aber, seine göttliche Intervention ausreicht, um den Lauf der Geschichte, um das Geschick von ganzen Nationen zu verändern, wie viel mehr wird das göttliche Aber ausreichen, um dein Leben zu verändern? Um deinem Leben eine neue Bahn zu geben, um deinem Leben eine neue Richtung zu geben, um in dein Leben die Gebetserhörung zu bringen, auf die du seit Jahren wartest. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen lassen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, aber wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Sagt Jesus in Lukas 18, 7 und 8. Wieder ein Gott aber, das wir uns noch genauer anschauen werden. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich glaube, dass wir diese Schriftstelle in Römer 8, Vers 28 besser verstehen vor dem Hintergrund von 1. Mose 50, 20 und 21. Hier sehen wir nämlich, wie Gott es fertig bringt, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Er ändert die Dinge. Viele Christen leben in dem Irrglauben, dass alles Böse, was ihnen passiert, ihnen irgendwie zum Guten gereichen muss. Nein, sondern die Tatsache, dass Gott eingreift, dass Gott das Böse, das beabsichtigt war, zum Guten wendet, das ist es, was dazu führt, dass es dir zum Guten mitwirkt. Dann 1. Mose 50, Vers 24. Lass uns zurückkehren noch einmal zu Josef. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, es war einige Zeit später hier, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen. Mit anderen Worten sagt Josef, der Segen, den ihr erfahren habt, die Hand Gottes auf eurem Leben ist nicht von mir abhängig. Vorher hat er ja gesagt, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Ich werde dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und nun würde Josef sterben, war kurz davor abzuscheiden. Und er erinnert sie daran, hey, das Ganze liegt nicht an mir. Das Ganze ist nicht von meinem Wollen und von meiner Hand abhängig. Gott aber wird euch heimsuchen. Mach dich niemals von Menschen so abhängig, dass du von ihnen dein Heil und deinen Segen erwartest. Denn dein Heil und dein Segen kommen allein von Gott. Und Gott aber ist in der Lage, dich heimzusuchen. Auch wenn der kostbarste Mensch, den du hattest, gestorben ist. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Siehst du, heimsuchen, um etwas Gutes zu wirken. Heimsuchen, um etwas zu verändern. Heimsuchen, um ein Aber zu sprechen in dein Leben hinein. Um dich herauszuholen aus dem Land, in dem du jetzt lebst. Ägypten war ein Land von Mangel für die Israeliten. Ägypten war nicht das Maß aller Dinge. Ägypten war nicht das Ende der Geschichte. Ägypten war nicht gedacht als Grab für das Volk der Juden, sondern als ein Sprungbrett. Und wisse, die Situation, in der du jetzt gerade leben magst, dein jetziger Job, deine jetzige Situation, deine jetzige Familiensituation, was es auch sein mag, das ist nicht dazu da, für immer zu bleiben. Sondern Gott wird dich heraufführen aus diesem Land. In das Land der Verheißung wird er dich bringen. Das ist sein Aber. Darauf ist sein Aber gerichtet. Dass du schließlich in das Land deiner Väter, das Land von Abraham, Isaac und Jakob kommen wirst. Das Land der Verheißung. Mehr als genug. Zum Schluss Hiob 23, Vers 14. Gott hat es beabsichtigt, lesen wir in 1. Mose 5, Vers 50, Vers 20. Gott aber hatte beabsichtigt. Hat Gott Absichten? Hat Gott Ziele und Pläne mit uns? Hat Gott Ziele und Pläne mit dir? Hat er Ziele, Pläne und Absichten mit dieser Gemeinde? Preis dem Herrn, er hat sie. Und ich sehe, wie diese Dinge anfangen, sich zu manifestieren, wie sie anfangen zu geschehen, mehr und mehr. Und in Hiob 23, Vers 14 heißt es, ja, er wird vollenden, was für mich bestimmt ist, und dergleichen hat er vieles noch im Sinn. Beinahe lakonisch wird hier gesagt, das, wo er beabsichtigt hat für mich, was für mich bestimmt ist, wird vollendet werden. Sowieso. Und dergleichen, also Ähnliches in dieser Art, hat er vieles noch im Sinn. Wenn Gott alle Pläne, von denen du bereits weißt, für dein Leben, wenn er die vollendet hat, dann kannst du immer noch die Hände in die Höhe strecken und sagen, Halleluja, Gott hat noch mehr Pläne, noch mehr Ziele, noch mehr Absichten. Du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst und sagen kannst, jetzt, Herr, nimm mich hinweg, dein Knecht will in Frieden gehen. Gott hat Pläne, Ziele und Absichten für dich und mit dir bis ins hohe Alter. Er hat ein Aber für dich bis ins hohe Alter. Ich denke, Paul, der da hinten treu, du, ja, Paul, musst nicht noch eins weiter hinten schauen. Paul ist jemand, der dieses göttliche Aber gehört hat für sein Leben, für sein Alter. Preis dem Herrn. Lass uns zusammen aufstehen. Seid ihr ein bisschen begeistert über den Herrn, euren Gott? Glaubt ihr, dass der Herr ein Aber sprechen kann, auch in eurer Situation? Wisst ihr, das ist eigentlich meine Absicht, wenn ich predige hier. Ich möchte euch Anteil haben lassen an dem, was ich glaube, für mein Leben. Ich glaube und ich weiß und ich habe es erlebt, dass Gott Aber sagt, dass Gott ein Aber hat für mein Leben, für meine Situation. Und wisst ihr, denkt bitte nicht, wir hätten niemals Anfechtungen oder Krisen. Was meinst du, warum ich in der Bibelschule einen Kurs gehalten habe, geistliches Krisenmanagement? Und warum ich diese Serie jetzt auch hier noch anbiete zum Verkauf? Weil ich noch nie eine Krise erlebt habe? Dann wäre ich nicht autorisiert, über dieses Thema zu sprechen. Aber ich möchte euch Anteil haben lassen an den Lösungen und an dem großen Gott, dem wir dienen. Und ich möchte, dass ihr begeistert werden könnt, in derselben Art und Weise, wie ich begeistert bin über das göttliche Aber. Halleluja. Vater im Himmel, Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir. Danke, Vater, dass wir nicht einen schicksalhaften Gott haben. Danke, Vater, dass wir nicht einen schicksalhaften Gott haben, der alles vorher bestimmt hat, der alles vorher bestimmt hat und wir müssen uns einfach fügen. Und wir müssen uns einfach fügen. Nein, nein, sondern du hast ein göttliches Aber. Sondern du hast ein göttliches Aber. Auch wenn die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, auch wenn die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, du hast ein Aber. Du hast ein Aber. Auch wenn die Dinge nicht so stehen, wie sie sollten, auch wenn die Dinge nicht so stehen, wie sie sollten, du sprichst ein Aber. Du sprichst ein Aber. Vater, wir vertrauen darauf. Vater, wir vertrauen darauf, dass dein Wort uns erreichen wird. Dass dein Wort uns erreichen wird. Dass deine Hand uns finden wird. Dass deine Hand uns finden wird. Dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.